The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, ich bin Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 30. Mai. Danke, dass Sie uns auch heute Morgen wieder zuhören. Wir wollen auch zuhören, und zwar Ihnen. Wir wollen Ihre Meinung hören, Ihre Meinung über diesen Podcast. Was halten Sie von unserem Journalismus? Worauf freuen Sie sich jeden Morgen hier im Podcast? Was wünschen Sie sich noch? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken gerne mit Ihrer Telefonnummer an die E-Mail-Adresse in den Shownotes dieses Podcasts. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
Die Stärkung der Bundeswehr steht dabei für uns an erster Stelle in der eigenen Politik. Die Bundesregierung wird zukünftig alle finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, die die Bundeswehr braucht, um konventionell zur stärksten Armee Europas zu werden.
Das ist die Vision des Kanzlers, hier zu hören in seiner Regierungserklärung. Aber der Weg dahin ist, so scheint es, noch ein langer Weg. Im neuen sogenannten Sofortprogramm der Bundesregierung ist zu lesen, man wolle die, Zitat, Vereinfachung und Beschleunigung der Beschaffung für die Bundeswehr, Zitat Ende. Zahlen oder Daten werden nicht genannt, aber es müssen hier bald Fakten folgen. Denn der größte Feind der Bundeswehr ist die eigene Bürokratie. So erzählt zum Beispiel der Vorsitzende des Reservistenverbands der Bundeswehr im Interview mit der Financial Times, dass die Bundeswehr aus Datenschutzgründen den Kontakt zu 1 Million Reservisten verloren hat. Man habe die Namen, aber die Adressen nicht. Von solchen Beispielen gibt es viele. Sönke Neitzel ist Professor für Militärgeschichte und hat ein neues Buch geschrieben, Die Bundeswehr von der Wiederbewaffnung bis zur Zeitenwende. Im Gespräch mit unserer Chefreporterin Politik Carina Mössbauer erklärt er in der neuen Ausgabe des Pioneer Hauptstadt Podcasts, woran das Heer krankt in Zeiten von Ukraine-Krieg und der Bedrohung durch Russland. Das ganze Gespräch gibt es auf thepioneer.de. Wir hören einen Ausschnitt.
Ich glaube, das Kernproblem der Bundeswehr, und da glaube ich nicht, dass Pistorius das angegangen ist, ist der Wasserkopf. Der wird ja auch, das große Management wird ja auch im Bundesrechnungshofbericht angesprochen. Und die Bundeswehr hat zurzeit mehr als 50% ihrer Soldatinnen und Soldaten und Beamten nicht in der Truppe, die den eigentlichen Auftrag erfüllen. Also nicht in den Heeresbrigaden, in den Flottillen, in den Geschwadern. Und jede Institution, jedes Unternehmen, das mehr als 50% der Angestellten nicht in dem Bereich hat, die sozusagen den Auftrag erfüllen, wird sozusagen dysfunktional werden, weil alle diese Menschen sich ja miteinander selbst beschäftigen. Und das führt bei der Bundeswehr dazu, dass wir eine Prozessorientierung haben. Also alle Probleme werden in Tabellen, in Arbeitsgruppen endlos diskutiert, weil eben auch so viele Leute da sind, die das tun können. So viele Ämter hin und her, endlose Mitzeichnungsrunden. Und dann wird über einen Elefanten gesprochen, eine Maus kommt raus. Und der Ansatzpunkt wäre, diesen Wasserkopf, sage ich mal, dieses Management, um den Leuten zu nahe zu treten, massiv zu reduzieren, eben von 50%, über 50% auf vielleicht 30%. Und das würde aber bedeuten, man muss die Leute ja freistellen, man muss die letztlich früh pensionieren, und das ist dann wieder eine große politische Frage.
Von diesem Wasserkopf ist ja jetzt mindestens 10 Jahre schon die Rede. Ja. Also Experten, auch der Bundeswehrverband, warnen da seit Jahren davor. Von daher kann man sich ja kaum vorstellen, dass der aktuelle Verteidigungsminister sich nicht dieses Problems bewusst ist. Also was hält ihn zurück?
Wenn man das angeht und sagt, ich kann diese Leute ja nicht versetzen, wenn sie jetzt, also ich weiß nicht, aus dem Kommando her, Marinekommando, Luftwaffenkommando, wenn man sagt, wir haben da zu viele in den Ämtern, was mache ich denn mit denen? Die kann ich nicht in die Truppe oder in ein Tornado im Cockpit setzen. Die muss ich letztlich, einen Großteil von denen muss ich freistellen. Ich muss die Zahl der Offiziere reduzieren. Wir haben 22% Offiziere. Die Bundeswehr des Kalten Krieges hatte 8. Also seit 2010 sind wir um 7% Offiziere aufgewachsen. Also das ist alles ein Wahnsinn, und diese Kennzahlen sind eher bekannt, sicherlich auch dem Minister bekannt. Insofern haben Sie völlig recht, darauf hinzuweisen. Natürlich kennt er das Problem, aber die Frage ist, ob er das auch wirklich als Kernproblem erkannt hat, weil ohne diese Reduzierung wird keine Reform wirklich Erfolg haben, weil die Prozesse so bleiben, wie sie sind.
Fazit: Die Zeitenwende, die einst von Olaf Scholz feierlich verkündet wurde, ist in den Kasernen noch nicht wirklich angekommen. Mehr Geld alleine hilft ganz offenbar nicht. Das muss auch die neue Bundesregierung ganz schnell verstehen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Günther Oettinger, langjähriger EU-Kommissar, kritisiert im Interview mit Gabor Steingart die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Die gesamte Regulierungsdichte, die Dokumentationspflichten, die Berichtspflichten sind im Grunde genommen zu vieles Guten.
Anne Schwedt analysiert Trumps Zollniederlage und die Reaktion der Börse. Ein Hip-Hop-Gigant zeigt Herz und eine legendäre Fußballregel feiert Jubiläum.
Dieser Preis, diese Stadt sind das Symbol für ein vereintes Europa. So vieles in Aachen zeugt von unserer Kultur und unserer Geschichte, von Europas herausragender Schönheit und von unseren tragischen Kämpfen, von unseren vielen Renaissancen und unserer Wiedergeburt aus der Asche nach zwei furchtbaren Weltkriegen.
Ursula von der Leyen gestern in Aachen. Dort nahm die EU-Kommissionspräsidentin den Karlspreis entgegen, eine der bedeutendsten europäischen Auszeichnungen. Seit 1950 wird er an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben. Ob verdient oder nicht, ist immer Ansichtssache. Günther Oettinger zum Beispiel gehört zu den Kritikern seiner CDU-Parteifreundin Ursula von der Leyen. Von 2005 bis 2010 war er Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Lange Jahre war er EU-Kommissar, zuständig unter anderem für Energie, Digitales und Haushalt. Heute ist er Präsident der IBS-Universität. Einer, der nicht nur über Europa spricht, sondern es auch wirklich mitgestaltet hat. Mit Gabor Steingart hat er sich auf der Bühne des Stuttgarter Apollo-Theaters im Rahmen unserer Celebrating Democracy Tour über wichtige Themen unterhalten, warum Deutschland wirtschaftlich auf der Stelle tritt, was Ursula von der Leyens Europa-Doktrin damit zu tun hat und wie er die Zukunft Europas sieht. Einen Ausschnitt aus dem Gespräch hören Sie jetzt.
Herzlich willkommen, Günther Oettinger. Man muss sie hier nicht vorstellen, nehme ich an, oder? Kennt irgendjemand Günther Oettinger noch nicht, weil er so jung ist und gar nicht weiß, wer ist der Mann eigentlich? Nee, okay. Falls doch, dann wird er sich jetzt hier vorstellen als jemand, ich kenne ihn als jemand, der das spricht, was er denkt und dann versucht zu tun, was er gesagt hat, oder? So ungefähr? Versuchen kann man es ja mal.
Versuchen ist notwendig, aber sag mal, Gabor Steingart, willkommen in Stuttgart. Ich finde es klasse. Wir haben uns oft getroffen auf Pioneer One, Pioneer Tour, deinen tollen Boden in Berlin am Schiffbauerdamm, am Bahnhof Friedrichstraße. Aber dass ihr aus der Blase Berlin rausgeht, in 10 Städte in Deutschland, mit einem ganz tollen Team, Frauen, Männer, mit eurem Programm, ehrt uns sehr. Willkommen, ihr könnt gerne öfter kommen nach Baden-Württemberg.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Herr Oettinger, Sie haben mal gesagt, Deutschland lebt im Romantiktal. Da wollte ich Sie fragen, ist das Ihr Bekenntnis zur deutschen Romantik oder was haben Sie damit gemeint?
Zahlen lügen nicht. Die Welt wächst jährlich um 3%. Händearbeit, Kopfarbeit, Vermögenserträge. China 4-5, Indien 7-8, die USA vor Donald 2,8%, Europa knapp 1%, Deutschland schrumpft oder stagniert im vierten Jahr. Zahlen lügen nicht. Wir fallen zurück. Und deswegen müssen wir prüfen, wir haben noch jede Menge Potenzial, wir haben tolle Leute, aber wir haben zu wenig Innovation, wir arbeiten zu wenig, wir haben zu wenig Teamgeist. Ein Vergleich.
Also wer arbeitet zu wenig, Sie oder ich? Oder wer arbeitet zu wenig, ganz genau?
Wir, die Leute beim Daimler? Wir in Deutschland im Schnitt haben 300 Stunden im Jahr weniger als die Schweizer um die Ecke. 500 weniger als die Amerikaner, die mit uns konkurrieren. Und wer einmal in Guangzhou oder in Beijing oder Shanghai war, wie dort Ehrgeiz ist, die wollen nach vorne. Und im Wettbewerb muss man leistungsfähig sein.
Was würden Sie sagen, wenn wir jetzt mal alles rechts und links weglassen? Was ist der Kern vom Kern der deutschen Problematik?
Also unsere Stärke ist Tüfteln. Wir waren die ärmste Region Europas, waren Auswanderungsland.
Hier in Baden-Württemberg.
Die Württemberger waren die Ärmsten, ja. Die mussten gehen. Die gingen dem Ruf der Kaiserin folgend, der Donau entlang, ja. Nach Ungarn, Serbien. Die gingen dem Ruf des Zaren folgend, die gingen über ja. Bremen in die USA, weil wir die Menschen hier nicht ernähren konnten. Und wir haben dann getüftelt. Die ja. Schwarzwalduhr zum Beispiel. Oder das Fahrrad. Oder Karl Benz, Daimler, Maybach, das Auto. Und wir haben heute bei neuen Entwicklungen zu wenig deutsche und europäische Patente. Wir sind abhängig in Sachen AI und der Cloud und Social Media von Kalifornien. Wir sind abhängig von Batterien aus China. Das heißt, die neuen Entwicklungen der letzten 20 Jahre weitgehend nicht unsere Entwicklungen.
Gut, aber jetzt wird es ja besser. Ihr Parteifreund, auch man muss sagen, auch Ihr Gefährte Friedrich Merz ist jetzt Kanzler, jetzt wird's, oder? Jetzt passiert's.
Der ist besser, als man hier glaubt.
Ja.
Und das Gute ist, der will nicht 16 Jahre Kanzler sein.
Ja, wobei er schon gedroht hat, sein Vater würde bald 100.
Das heißt, der Friedrich muss in den 4, 6, 8 Jahren ab dem ersten Jahr zeigen, was er kann. Und er wird gemessen an Erfolg, an Wohlstandssicherung, an Lebensstandard.
Die 16 waren zu lang, wollten Sie sagen, von Angela Merkel.
Angela zu lang und bei Helmut Kohl auch zu lang.
Wann hätte man
bei Scholz waren die 3 Jahre zu lang.
Ja. Und ist denn der Friedrich Merz, Sie sind befreundet, ist der denn, nimmt er was an von Ihnen? Ist er, beratungsfreudig vielleicht sogar?
Wir werden sehen. Er muss schon aufpassen, dass er nicht entlang seiner Körperlänge über den anderen schwebt.
Ja.
Er muss in den ersten Jahren darauf achten, dass wir in Europa wieder ankommen. Er muss viel mit Macron, mit dem Tusk, mit Meloni sprechen, auch mit von der Leyen, leider. Aber jedenfalls in den Gefahren...
Wieso leider?
Ich schätze Frau von der Leyen sehr ja. eingeschränkt.
Sehr eingeschränkt.
Nein, okay. Aber bei den Gefahren Krieg Putin,
ja.
Sandwich Trump und Xi Jinping,
ja.
In diesem knallharten Handelskrieg müssen wir als Europäer auftreten. Nur als Europäer können wir bestehen. Und deswegen muss der Herr Friedrich Merz in Brüssel sein, muss sich mit anderen verbünden. Es ist toll, dass der Brite zurückkehrt, dass der Sozialdemokrat Starmer ein großartiger Mensch, ein toller Europäer ist. Und in Brüssel müssen wir über die großen Dinge sprechen und entscheiden. Frieden, Innovation, Forschung,
ja.
Infrastruktur. Und die Europäer müssen uns bei den kleineren Dingen in Ruhe lassen. Und die gesamte Regulierungsdichte, die Dokumentationspflichten, die Berichtspflichten sind im Grunde genommen zu vieles Guten.
Aber da muss ich schon noch mal nachfragen bei Frau von der Leyen. Warum benennt die CDU eine Frau, von der Sie gar nichts halten? Sie haben sie aus der Nähe beobachtet. Da geht es doch nicht mit rechten Dingen zu.
Die wurde uns ja von Macron ins Fax gedrückt.
Oh, ja.
Nein, der Manfred Weber von Niederbayern war der Kandidat, der trat an.
Wäre der bessere gewesen?
Ich glaube ja. Mhm. Dann hat Macron ihn abgewählt
ja.
und dann 2 Frauen vorgeschlagen.
Ja.
Lagarde und von der Leyen. Und Merkel hat es akzeptiert.
Ja.
Und im Grunde genommen haben wir jetzt ein Problem, dass die Kommission oder von der Leyen zu viel Bürokratie verursacht. CSRD, Nachhaltigkeitsvorschriften, Lieferkettenvorschriften etc., dass Deutschland noch mit Goldplating eins draufsetzt
ja.
und daraus dann für den Mittelstand ein Dickicht, ein Wust entsteht, der teuer ist und der die Freude an der Arbeit vermisst.
Gut, aber wenn Sie das über Sarah Wagenknecht gesagt hätten, hätte ich das verstanden, eine andere Parteifarbe. Aber ist denn Frau von der Leyen noch eine Christdemokratin in Ihrem Sinne?
Sie ist Christdemokratin, aber nicht in meinem Sinne.
Verstehe. Sehr gut. So, jetzt muss ja trotzdem was passieren, nicht nur außenpolitisch. Nach Kiew reisen ist toll, Europa ist auch super, aber der Wohlstand in Deutschland. Wir dürfen da nicht drum herum reden, wir stagnieren. Im dritten Jahr und wir sind dabei, das im vierten Jahr zu wiederholen mit dieser neuen Regierung. Alles deutet darauf hin. Trauen Sie es dieser Regierung mit dem Programm, das sie sich vorgenommen hat, zu, Wachstum zu mobilisieren, das wirklich Wachstum ist und nicht 0,3 oder 4% heißt?
Ich traue es der Regierung zu. Die sind alle nicht dumm, die kennen ja die Zahlen.
Wo kommt das Wachstum her? Aus welchem Punkt? Was macht Sie zuversichtlich?
Indem wir zum Beispiel erkennen, dass wir die Arbeitszeit flexibel gestalten müssen. Nicht starr, sondern dann, wenn die Auftragsbücher voll sind oder wenn in der Kneipe der Laden brummt, dann eben auch mal 10 Stunden am Tag, dafür am Montag frei. Zweitens, entscheidend ist, ob die SPD an ihre Wurzeln zurückkehrt. Die SPD war die Partei der kleinen, fleißigen Arbeiter. Mhm. Bei Bosch, bei Daimler. Ja. Und die hat sie vergessen und verloren. Die haben nicht gewählt oder AfD gewählt. Die SPD muss wieder die Partei werden, die sie unter Willy Brandt, auch Gerhard Schröder, gewesen war. Die Partei für die Aufsteiger, die fleißigen Menschen. Und wenn dies Klingbeil erkennt, dann wird in der Koalition ein großes Maß an Gemeinsamkeit von Union und SPD möglich sein.
Herr Oettinger, letzter Punkt, Europa. Sind Sie zuversichtlich, dass wir unter diesen weltpolitisch nicht ganz leichten Presswehen, dass wir das da hinbekommen? Oder fliegt uns der Laden um die Ohren?
Nein, es bleibt. Ich glaube, es geht kein weiterer raus. Die Briten kommen Stück für Stück wieder rein über Horizon Europe, über Erasmus. Die jungen Briten dürfen jetzt mitmachen in dem europäischen freizügigen Raum, studieren, Schule, Jugendaustausch, die kommen zurück. Und auch in Sachen Sicherheit packen wir es. Nur mal 3 Zahlen. Warum sollen denn auf Dauer 340 Millionen Amerikaner für 500 Millionen Europäer gegen 140 Millionen Russen die Sicherheit garantieren? Die brauchen noch ein paar Tage, deswegen in Stuttgart. Wir haben hier EUCOM in AFRICOM, wir haben hier European Command, FN Command. In den Patch Barracks sitzen die wichtigsten Amerikaner für die europäische Sicherheit. Bei denen müssen wir uns jeden Tag bedanken. Aber auf Dauer müssen wir selber in der Lage sein, unsere Sicherheit zu besorgen. Äußere, innere und Cybersicherheit.
Vielen Dank, Günter Oettinger. Alles erdenklich Gute. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben gerade was Europa angeht im Gespräch. Werden Sie weiter europapolitisch sich engagieren?
Ja. Ohne Amt, ohne Mandat, aber ich bin 3 Tage in Brüssel und Straßburg und ich halte die Kontakte und Europa ist für mich ein Herzensanliegen.
Geworden.
Geworden,
ja. Geworden, ja. Sehr gut. Vielen Dank.
Unsere Celebrating Democracy Tour zieht weiter, vielleicht demnächst auch in Ihre Stadt. Essen, Erfurt, Düsseldorf, Berlin und stehen alle auf dem Programm. Den Link zu allen Infos finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da haben die Anleger an der Wall Street zuletzt aufgeatmet. Warum? Das weiß Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hi Chelsea. Ja, dafür gab es gestern 2 Gründe. Zunächst die starken Quartalszahlen von Nvidia. Die Aktie legt um über 3% zu, nachdem das Unternehmen beim Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen lag. Besonders die Wachstumszahlen im KI-Geschäft haben die Anleger begeistert und für frischen Optimismus an der Börse gesorgt. Und dann hat auch noch ein US-Gericht die umstrittenen Zölle von Präsident Trump gestoppt. Das hat die Sorgen vor einem neuen Handelskrieg kurzfristig gedämpft und die Kurse angetrieben. Allerdings wurden die Zölle noch am selben Tag durch ein Berufungsgericht wieder eingesetzt. Also aktuell steht wieder Unsicherheit im Raum, aber aus Anlegersicht gibt es nur 2 Szenarien. Die Zölle werden tatsächlich gerichtlich gestoppt, das wäre super für die Märkte, oder sie werden nicht gestoppt, dann bleibt erstmal alles so, wie es ist. Also im Zweifel jetzt auch kein Grund für einen Mega-Abverkauf. Aber egal wie, es bleibt weiterhin spannend, Chelsea.
Anne, und dann gibt es noch neue Quartalszahlen von Best Buy, also sozusagen der amerikanischen Version von Mediamarkt. Wie geht es dem Unternehmen?
Ja, nicht so gut. Best Buy hat im abgelaufenen Quartal die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlt und die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Kosten durch die neuen Zölle auf Elektronikprodukte, die das Unternehmen teilweise auch schon an die Kunden weitergegeben hat. Der Nettogewinn sank im Jahresvergleich um 18%. Vor allem im Kerngeschäft mit Fernsehen, Haushaltsgeräten und Drohnen schwächelte die Nachfrage, während Smartphones, Computer und Tablets etwas besser liefen. Auch für das Gesamtjahr rechnet Best Buy nun mit weniger Umsatz und Gewinn als bisher. Die Aktie reagierte deutlich und verlor 7,3%. Best Buy ist damit jetzt ein weiteres Beispiel dafür, wie stark die US-Handelspolitik und die neuen Zölle aktuell auf die Ergebnisse von Einzelhändlern drücken, Chelsea.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
dass bei Fußballspielen früher manchmal per Münzwurf entschieden wurde, wer gewinnt und wer verliert. Eine Lotterie der ganz besonderen Art. Denn bis Ende der 60er Jahre hat eine Münze bei Fußballspielen, die unentschieden standen, tatsächlich über Sieg oder Niederlage entschieden. Eines der bekanntesten Beispiele, der Münzwurf von Rotterdam im März 1965.
In Rotterdam wird 1965 mit einer Münze entschieden, wer das Halbfinale im Fußball-Europapokal der Landesmeister erreicht. Zunächst keiner, denn die Münze bleibt senkrecht im Boden stecken. Der 1. FC Köln und der FC Liverpool hatten in diesem Augenblick 3 Spiele und eine Verlängerung hinter sich. Erst der 2. Münzwurf macht einen zum Verlierer, den 1. FC Köln.
Egal ob Fußballfan oder nicht, jeder und jedem ist eine Regel bekannt, die heute in solchen Fällen greift, das Elfmeterschießen. Doch das gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, denn es wurde erst heute, vor genau 55 Jahren, am 30. Mai 1970 eingeführt vom Bayerischen Fußballverband. Danach wurde es Stück für Stück weltweit übernommen. Der oberbayerische Schiedsrichter Karl Wald, der hauptberuflich als Friseur gearbeitet hat, hatte genug vom Münzwurf und tüftelte an einer Alternative. Inspiration holte er sich in Jugoslawien und in der Schweiz. Dort wurde das Elfmeterschießen in rudimentärer Form bereits in den 50er Jahren entwickelt. Aber Karl Wald war es, der daraus ein durchdachtes Regelwerk gemacht und heute im Jahr 1970 durchgesetzt hat. Seitdem heißt es, 5 Schützen pro Team nacheinander, bis einer gewinnt. Wenn nötig, auch länger. Es ist der Moment im Spiel, in dem Nerven aus Stahl gefragt sind und der Torwart plötzlich zum Helden wird. Ohne den oberbayerischen Schiedsrichter und seine Idee wäre Deutschlands Sommermärchen-WM 2006 nicht so spannend gewesen. Im Viertelfinale damals ging die deutsche Mannschaft dank des Elfmeterschießens gegen Argentinien als Sieger hervor. Schiri Wald war damals 90 Jahre alt, hatte den Sieg vor dem Fernseher verfolgt und den Moment des Sieges in der ARD-Doku so beschrieben.
Das war ein Erlebnis, so großartig, wurde Fußball gespielt, fair, sauber, das Publikum in Deutschland, das war vorbildlich, die ganze Weltmeisterschaft, das war vorbildlich.
Durch die Weltmeisterschaft in Deutschland bekommt der Schiedsrichter-Pensionist Karl Wald zum ersten Mal die Aufmerksamkeit, die der Erfinder des Elfmeterschießens verdient hat.
5 Jahre nach diesem triumphalen Sieg ist Karl Wald gestorben. Aber was bleibt, sind Fußballabende, die spannender sind als jeder Serienmarathon und die mit mehr Drama enden als jedes Staffelfinale.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Wiederaufbau einer Schule in einem der ärmsten Viertel Kaliforniens unter anderem nur möglich war, weil einer der erfolgreichsten Rapper Amerikas mehrere Millionen Dollar gespendet hat. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang, still puffing my leaf, still with the beats, still not loving police. Denn niemand Geringeres als Dr. Dre mit bürgerlichem Namen Andre Young hat in seiner Heimatstadt Compton dafür gesorgt, dass eine der modernsten Schulen der Vereinigten Staaten gebaut wurde, in einer Stadt, die sonst eher für Armut und Kriminalität bekannt ist.
Oh, this is great. A major milestone for the city of Compton. Compton High School unveiling its brand new $200 million campus. This morning's ribbon cutting ceremony featured Compton native Dr. Dre, who donated $10 million.
Nach jahrelangen Bauarbeiten steht die Compton High nun endlich kurz vor der Eröffnung und sie ist mehr als eine Highschool. Der 225 Millionen Dollar teure und 31 Hektar große Campus ist innovativ, modern und in mancher Hinsicht auch experimentell. Bücher aus Papier gibt es nicht, alles ist digital. Die Klassenzimmer sind lichtdurchflutet, es gibt Schiebetüren aus Glas, um Räume je nach Bedarf zu vergrößern oder zu öffnen. Dazu kommen ein riesiges Schwimmbad, ein Fitnessstudio und, das Highlight, ein 10 Millionen Dollar teures Performing Arts Center. Dieses Kulturzentrum wurde auf Initiative von Dr. Dre gebaut und komplett aus seiner eigenen Tasche finanziert. Zum Dank für diese großzügige Unterstützung prangt auf der Vorderseite des Gebäudes sein Gesicht. Und natürlich kam er auch selbst zur Eröffnung. Da stand er, der legendäre Produzent und ein Gangster-Rapper mit Herz. Und ganz nebenbei noch der Miterfinder von Hip-Hop-Stars wie Snoop Dogg, Tupac und diesem Ausnahmetalent hier, Eminem. I can swallow a bottle of alcohol in a feel like Godzilla. Better hit the deck like Zacardilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bibabida. Ich wünsche Ihnen einen energiegeladenen Start in diesen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. With so much ease that they call me Diddy, cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah, bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm Mary of Shabaria, face of my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera, cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carey. Cause every time I'm digging Harry Carey, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, they can spit, this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Trigger happy, packy, but it's black ink. Evil half of the bad beats. Evil that means take a backseat. Take a back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch. Like Apache with a catchy jiggle. I stack chips. You better got a half-eat.